HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Im Kern geht es vor allem um die Frage, macht die EZB mehr, als sie nach den EU-Verträgen darf? Ist das nun erlaubte Geldpolitik, das sagt die EZB, oder ist das Wirtschaftspolitik, das sagt vor allem Karlsruhe?
Es ist definitiv ein Paukenschlag, weil sich ein Verfassungsgericht gegen den EuGH stellt.
Das Verfassungsgericht der EZB nichts verbieten kann. Sie kann lediglich sagen, die Bundesbank darf nicht daran teilnehmen an den Anleihekäufen.
Dann ist alles nicht zu spät, dann ist es schon nichts mehr geht. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht.
So etwas gab es in der europäischen Rechtsgeschichte noch nicht. Ich glaube, das wird noch ein gewisses Beben, gerade auch im Verhältnis zwischen Europäischen Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht, auslösen.
Es geht um Grundfragen der Demokratie.
Dann ist alles, wenn es zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht.
Wenn zwei sich streiten, dann schlichten Gerichte. Aber wer soll schlichten, wenn zwei Gerichte sich streiten? Und zwar nicht nur in der Sache, sondern auch darüber, wer in der Sache das letzte Wort haben darf. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg und das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe haben sich beide in letzter Instanz, wie Sie sagen, ein Urteil über das Tun und Treiben der EZB erlaubt, der Europäischen Zentralbank. Und zwar darüber, dass die EZB seit einigen Jahren in großem Stil Staatsanleihen von Euroländern aufkauft. Der Europäische Gerichtshof hatte diese Maßnahme vor knapp anderthalb Jahren, Ende 2018, für rechtens erklärt, aber das Bundesverfassungsgericht hat die Entscheidung des EuGH Anfang Mai dieses Jahres, also vor ein paar Wochen, als Verletzung des deutschen Grundgesetzes beanstandet. Darauf hat sich dann erneut der EuGH zu Wort gemeldet und ausdrücklich erklärt, dass in dieser Frage einzig und allein er, der EuGH, zuständig sei. Welches der beiden Gerichte kann nun zu Recht das letzte Wort für sich beanspruchen? Das höchste europäische Gericht, weil die EZB nun einmal eine europäische Zentralbank ist, oder das höchste deutsche Gericht, weil auch europäische Rechtsprechung nicht gegen das Grundgesetz verstoßen darf? An dieser Frage hängt mehr als nur ein juristisches Geplänkel, denn es geht um nichts Geringeres als darum, wer in der Europäischen Union die rechtliche Autorität haben soll und überhaupt die Autorität. Die gemeinschaftlichen Institutionen der EU, deren Einfluss vielen Mitgliedstaaten viel zu weit geht, oder die Institutionen der Mitgliedstaaten, von denen ja jetzt schon manche aus der Reihe tanzen. Die EU und ihre Mitglieder werden also frei nach Goethes Faust entscheiden müssen, was ihre Welt im Innersten zusammenhält. Karlsruhe statt Luxemburg, wenn das EU-Recht an Grenzen stößt, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn dort, wo der Stein des Anstoßes liegt, bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Ursula Mayer, unsere Wirtschaftsreporterin, nimmt uns mit.
Ein paar Mausklicks, dann die Enter-Taste. Zack, die Europäische Zentralbank hat für rund 20 Millionen Euro Staatsanleihen gekauft. Innerhalb von Minuten. Mit einem Blick auf seinen Computer und die entsprechende Handelssoftware erklärt Zentralbanker Nils Krieghoff den Vorgang noch einmal im Detail.
Ich wollte heute zum Beispiel eine italienische Staatsanleihe kaufen, die über 10 Jahre läuft. Ich habe hier schon eine rausgesucht. Dann suche ich mir noch Handelspartner aus, ganz schnell. Gebe einen Sicherheitscode ein und jetzt frage ich Preise bei den Handelspartnern an und dann warte ich auf die Preise und ich drücke auf Kaufen.
Ein Besuch im Handelsraum der Europäischen Zentralbank vor etwa einem halben Jahr in Vor-Corona-Zeiten. Mittlerweile erledigen die meisten Zentralbanker dieselbe Arbeit im Homeoffice. So große Summen hin und her zu schieben, das war für den EZB-Portfolio-Manager Krieghoff anfangs gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile hat er eine gewisse Routine entwickelt.
Und das ist auch gut so, weil es würde ja nicht helfen, wenn ich hier nervös am Tisch stehen würde.
So kaufen viele Händler für die EZB jeden Tag Anleihen von Staaten und Unternehmen der Eurozone. Seit dem Start vor rund 5 Jahren haben sie fast 3 Billionen Euro investiert. Besser gesagt hat die EZB das dafür nötige Geld ganz neu geschaffen und damit etwa Banken die Anleihen abgekauft, erklärt EZB-Pressesprecher Paul Ehrlich.
Investoren können das Geld anderweitig einsetzen, um die Wirtschaft zu beleben und Wirtschaftsaktivitäten neu zu finanzieren. Und das sichert Arbeitsplätze, das sichert Umsätze.
Und das ist der eigentliche Zweck der Anleihekäufe. Die EZB will damit die Zinsen in der Eurozone niedrig halten und günstige Finanzierungsbedingungen schaffen für Staaten, Unternehmen und Bürger. Sie sollen mehr investieren und konsumieren. Gerade jetzt in Krisenzeiten sei das wichtiger denn je, heißt es. Langfristig sollen dadurch auch die Preise steigen. Eine Inflationsrate von nahe 2% wäre für die europäischen Währungshüter ideal. So definieren sie stabile Preise. Und die Preise stabil zu halten, das ist ja ihre eigentliche Aufgabe, die sie aber längst noch nicht erfüllt haben, auch wenn sie nichts unversucht lassen, EZB-Sprecher ehrlich.
Wir haben ja angefangen mit den Anleihekäufen, weil das klassische Mittel der Zentralbanken, Zinssenkungen, nicht mehr so gut funktioniert, weil unser Zinssatz schon extrem niedrig ist.
Die Anleihekäufe dagegen haben nach Berechnungen der EZB in den letzten Jahren ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Inflation sei dadurch höher und das Wirtschaftswachstum in der Eurozone stärker als ohne geldpolitische Unterstützung. Doch sie bergen auch Gefahren, mahnt Gunter Schnabel, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig. Zum Beispiel würden Staaten und Unternehmen dadurch ermuntert, immer neue Schulden zu machen.
Und eine hohe Verschuldung ist eine Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems und auch für das Wachstum.
Und aus dem Kaufprogramm wieder auszusteigen und die Zinsen anzuheben, dürfte für die EZB immer schwieriger werden, schätzt Wirtschaftswissenschaftler Schnabel. Er glaubt, ein Zurück zur Normalität dürfte es zumindest in den nächsten Jahren nicht geben.
Und so wird sich die Kontroverse über die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank wohl auch nicht so schnell in Luft auflösen. Professor Friedrich Heinemann ist Wirtschaftswissenschaftler am Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und leitet dort den Forschungsbereich öffentliche Finanzwirtschaft. Guten Abend.
Guten Abend.
Aus Ihrer Sicht, Herr Professor Heinemann, hat die EZB mit ihren Anleihekäufen eine Aufgabe wahrgenommen, die ihr zusteht oder nicht?
Ich denke, sie hat anfangs schon eine Aufgabe wahrgenommen, die ihr zusteht. Das wurde schon richtig beschrieben. Das klassische Pulver, also der Zinssenkung, war ja verschossen. Also die Zinsen waren nicht nur bei Null, sondern teilweise ja sogar unter Null gefallen. Und dann haben auch viele Zentralbanken der Welt, die EZB ist ja nicht die erste, haben diesen Weg beschritten, dass sie Anleihe, Wertpapier kaufen und eben auch Staatsanleihen kaufen. Die EZB hat das aber, das muss man schon sagen, besonders lange gemacht und auch im letzten Herbst zum Beispiel, obwohl das Programm eigentlich beendet war, das Programm wieder aufgenommen. Also die EZB betreibt diese Anleihekäufe schon sehr lange, sehr umfangreich, sodass sich mit wachsender Dauer des Programms doch immer schwieriger Fragen stellen und auch meine Bedenken dann auch gestiegen sind. Also der Einstieg damals, das fand ich vertretbar, aber das lange Durchhalten, das Volumen und die Dauer fand ich zunehmend zweifelhaft.
Ob die EZB im juristischen Sinne im Recht ist bei dem, was sie tut, dazu haben, wie gesagt, gleich zwei Gerichte ihre Urteile abgegeben und damit werden wir uns nachher noch genauer beschäftigen. Nun gibt es aber abseits aller juristischen Erwägungen einen Satz aus der Medizin, der da lautet, wer heilt, hat Recht. Und wenn Sie sich das Agieren der EZB daraufhin anschauen, kommen Sie dann zu dem Ergebnis, ja, was die EZB in den letzten Jahren getan hat, das war heilsam?
Ja, ich glaube, es hat dazu beigetragen, das Wachstum zu stabilisieren, die Inflationsrate zu steigern. Aber gerade aus der Medizin gibt es auch die schöne Analogie, dass es eben auch sehr viele unbeabsichtigte Nebenwirkungen gibt. Und die stehen auf dem Beipackzettel. Und diesen Beipackzettel hat das Bundesverfassungsgericht jetzt betont und hat im Grunde gesagt, die EZB muss unbedingt den Beipackzettel beachten. Nämlich, es gibt eben auch negative Nebenwirkungen, zum Beispiel das super billige Geld, was so die Immobilienpreise durch die Decke gehen lässt, sorgt. Oder auch das Problem, dass sogenannte Zombie-Unternehmen entstehen, die es eigentlich nur deshalb gibt, weil es Geld praktisch für Umme gibt. Und das große Problem, dass hochverschuldete Staaten immer stärker vom EZB Geld abhängen und die EZB unabhängig mit ihrer Bilanz jetzt auch zunehmend von diesen Staaten abhängt. Also da entstehen doch ungesunde Querverbindungen, die eine unabhängige Zentralbank eigentlich nicht akzeptieren darf.
Hätte es denn auch andere Möglichkeiten gegeben, um dasselbe Ziel zu erreichen, nämlich Preisstabilität, ohne dass die EZB dabei zum Gegenstand eines Rechtsstreits geworden wäre?
Ja, die EZB hätte zum einen besser erklären müssen, diese Zielkonflikte stärker offenlegen müssen und ich glaube, sie hätte auch viel stärker signalisieren müssen, dass das wirklich eine vorübergehende Notmaßnahme ist, dass das nicht zum dauerhaften Instrumentenkasten wird, dass sich also Staaten auf Dauer darauf verlassen können, dass sie, egal welche Schulden sie machen, wenn sie damit nur Probleme verursachen, dass die EZB die Suppe dann schon auslöffelt. Das hat die Zentralbank für mich ein Stück weit versäumt. Und das ist ja auch wichtig, das Gericht hat ja auch nicht gesagt, ihr dürft das nicht, sondern ihr müsst diese ganzen Nebenbedingungen, diese Nebenwirkungen besser beachten und viel stärker abwägen.
Nun sind wir ja inzwischen mehr denn je in einer Krisensituation wegen der erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wie schlägt sich denn diese Entwicklung nieder im Agieren der EZB und wie könnte dieses Agieren womöglich erneut zum Stein des Anstoßes werden?
Ja, das Gericht Karlsruhe hat ja ganz ausdrücklich gesagt am Tag der Urteilsverkündung, das Urteil bezieht sich jetzt nicht auf das Corona-Pandemie-Anleihekaufprogramm. Da hat die EZB ja nochmal richtig in die Vollen gelangt, wird das vielleicht in den nächsten Wochen weiter hochfahren. Das ist jetzt wieder so eine außergewöhnliche Notsituation, wo auch ich sagen würde, da macht das Sinn. Ne? Dennoch sagt auch das Gerichtsurteil, im Grunde dürft ihr auch so in so einer Krisensituation dürft ihr das im Grunde machen, aber ihr müsst unbedingt auch die Leitplanken beachten. Also gerade dieses Corona-Paket, so gerechtfertigt das jetzt im März und April und vielleicht noch Ende 2020 ist, läuft ja große Gefahr, diese Finanzierung von hochverschuldeten Staaten jetzt noch exzessiv weiterzutreiben. Also ich glaube, da wird das Gerichtsurteil auch, hat im Grunde klar gemacht, so ist es auch zu lesen, dass das nicht auf Dauer eine Lösung sein kann, zum Beispiel für ein hochverschuldetes Land wie Italien. Die Politik muss sich andere Lösungen ausdenken als die Lösung, die Zentralbank druckt Geld. Das kann nicht auf Dauer ein stabiler Ausweg aus diesem ganzen Problem sein.
In der EZB sind ja auch die nationalen Notenbanken der Euro-Länder vertreten. Wenn nun das Bundesverfassungsgericht und später vielleicht auch andere nationale Gerichte die Politik der EZB beanstanden, wird das auf dem Weg über die nationalen Notenbanken vielleicht doch über kurz oder lang Spuren bei der EZB hinterlassen, sodass sie künftig vielleicht zurückhaltender agiert?
Ja, ich glaube, das wird Spuren hinterlassen. Ich rechne jetzt, es gibt ja manchmal so dieses Konfliktszenario, die Bundesbank, der wird von Karlsruhe untersagt, mitzumachen und dann macht das Eurosystem halt ohne die Bundesbank das Kaufprogramm, dann würde halt die niederländische Zentralbank die deutschen Bundesanleihen kaufen. Ich glaube nicht daran. Aber ich glaube schon, dass diese Argumente, die auch das Bundesverfassungsgericht da aufgebracht hat von diesen Nebenwirkungen, dass die jetzt in all den Beratungen im EZB-Rat gestärkt werden. Die waren ja schon da, auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat die ja immer vertreten, er ist ja eher ein Kritiker und er hat jetzt im Grunde ein Stück weit den Rücken gestärkt bekommen. Er kann ja immer sagen, liebe Kollegen im EZB-Rat, das sind nicht nur meine Sichtweisen, sondern unser Verfassungsgericht würde uns dann auch verbieten, da weiter mitzumachen. Und ich glaube, das wird die Auseinandersetzung doch sehr viel reicher und ausgewogener machen und daher auch das Ergebnis, die Entscheidungen beeinflussen.
Professor Friedrich Heinemann, Wirtschaftswissenschaftler am Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und dort Leiter des Forschungsbereichs öffentliche Finanzwirtschaft. Vielen Dank. Und bevor wir uns gleich dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht zuwenden, die beide sehr unterschiedlich über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank geurteilt haben, machen wir jetzt erst einmal einen Ausflug in eine ganz andere Art von Gerichtsbarkeit. Und zwar in die Welt des legendären Nasreddin Hoca, eines geistlichen Lehrers, der im 13., 14. Jahrhundert im südwestlichen Anatolien gelebt haben soll und von dem jede Menge Anekdoten handeln. Viele, die hierzulande von ihm gelesen haben, sehen in ihm einen geistigen Verwandten von Till Eulenspiegel. Und das gilt womöglich auch für sein Rechtsverständnis.
Als der Hoca einmal ins Bad kam, traf er dort einen Bekannten. Und der hatte nichts eiliger zu tun, als ihm einen Schlag ins Genick zu geben. Der Hoca kehrte sich um und sah niemand sonst als diesen Bekannten. Augenblicklich verließ er das Bad und schleppte den Menschen vor den Kadi. Und zudem sagte er, »Effendi, ich klage wieder den da. Er hat mir einen groben Schimpf angetan.« Der Angeklagte war aber ein Freund des Kadis, und er sagte zu ihm, »Untersuche, ob der Mann recht hat. Wir wollen hören, was er darlegen wird.« Und der Hoca fuhr fort, »Dieser schlechte Kerl hat mir einen Schlag gegeben.« Der Kadi sagte, »Für einen Schlag ist die Buße ein Pul. Ich fälle gegen diesen Mann das Urteil, dass er dir einen Pul geben soll.« Der Gegner des Hodjas suchte nach, hatte aber keinen Pul bei sich. Er ging einen holen, blieb jedoch eine geraume Zeit aus. Der Hodja wartete und wartete, bis er endlich ungeduldig wurde. Da bemerkte er, dass der Kadi, der eben mit Schreiben beschäftigt war, den Kopf gesenkt hielt. Unverzüglich versetzte er ihm einen Schlag ins Genick. »Aber Hodja«, schrie der Kadi, »was soll das heißen?« Und der Hodja antwortete, »Mir ist nichts anderes übrig geblieben. Der Mensch kommt nicht und ich habe dringend zu tun. Wann er wiederkommt, so lass dir den Pul von ihm geben und behalte ihn für dich.« Mit diesen Worten ging der Hodja in aller Unbefangenheit weg.
Und Herr Richter hatte ausgerechnet von dem Prügel bekommen, dem er zuvor Recht gegeben hatte, aber der hatte eben seine Zweifel an der Wirksamkeit des Richterspruches. Übrigens mit dem Pool, das ist Ihnen klar gewesen, ist nicht das Swimmingpool gemeint, sondern eine Münze von geringem Wert. Später hören wir noch mehr vom Nasreddin Hodja. Karlsruhe statt Luxemburg, wenn das EU-Recht an Grenzen stößt. Der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt treten wir unseren Gang nach Karlsruhe und Luxemburg an und lassen uns von Bernd Wolf, unserem juristischen Korrespondenten für das Bundesverfassungsgericht und den Europäischen Gerichtshof, erläutern, wie unterschiedlich diese beiden Gerichte geurteilt haben über die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank und darüber, wer in dieser Sache das letzte Wort haben soll. Aber zunächst hören wir natürlich, wem der Kollege Bernd Wolf das erste Wort erteilt.
Wenn ich noch einmal Bundesverfassungsgericht höre, verlasse ich den Saal. Das soll Christine Lagarde, damals noch Direktorin des Internationalen Währungsfonds, 2012 gesagt haben, beim Streit über die Bewältigung der Eurokrise. Heute ist Lagarde Chefin der EZB, der EU-Notenbank, der das Verfassungsgericht bescheinigt hat, dass sie ihre Grenzen überschritten habe mit den billionenschweren Anleihekäufen. Der EZB selbst konnte Karlsruhe nichts vorschreiben. Das dürfte, wenn überhaupt jemand, der EuGH in Luxemburg. Die Karlsruher Richter können aber von der Deutschen Bundesbank verlangen, dass sie sich bei weiteren Anleihekäufen nicht mehr beteiligt. Die Bundesbank ist größter Anteilseigner an der EZB in Frankfurt mit 21%. Es stünden dann wohl die Aufkaufprogramme auf der Kippe. Christine Lagarde muss nun häufig Bundesverfassungsgericht hören, denn ihre EZB muss nun Hausaufgaben machen, die ihr das Verfassungsgericht in dem spektakulären Urteil vom 5. Mai aufgegeben hat. Sie muss in 3 Monaten darlegen, dass es verhältnismäßig ist, ein paar Millionen Euro auszugeben, dass es angemessen sei für das Ziel, mit ein bisschen Inflation die Wirtschaft auf Touren zu bringen. Dass diese Hausaufgaben nicht schon vorher der EuGH, der EZB-Präsidentin, aufgegeben hatte, das war mit ein Hauptgrund dafür, weshalb Karlsruhe jetzt das EuGH-Urteil so schroff als, Zitat, willkürlich und nicht mehr nachvollziehbar kritisiert hatte. Denn 2018 hatten die lieben Kollegen aus Luxemburg, auch so ein süffisanter Tritt unter dem Tisch, qua Urteil die Anleihekäufe als völlig okay beurteilt. Das hatte die roten Roben auf die Palme gebracht. War es doch das zweite Mal, dass sie, stolz und selbstbewusst, sich dazu herabließen, diesen EuGH anzurufen und um Vorabentscheidung zu bitten. Auch beim ersten Mal, 2013, hatte der EuGH gegen Karlsruher Bedenken das Anleiheprogramm OMT durchgewinkt. Das wollte man jetzt nicht noch einmal hinnehmen und wählte die Eskalation. Mit dem Urteil, sowohl die Europäische Zentralbank als auch der EU-Gerichtshof hätten mit ausbrechenden Rechtsakten das deutsche Grundgesetz verletzt, mit diesem Vorwurf der Ultra Vires wählten die Karlsruher das schärfste Schwert, mit dem sie sich nach den europäischen Verträgen dem EuGH entgegenstellen können. Der EuGH hat Tage nach dem von ihm so empfundenen Affront aus Karlsruhe reagiert. Per Pressemitteilung wies er darauf hin, dass seine Urteile für nationale Gerichte bindend seien. Andernfalls geriete die Rechtsordnung der EU durcheinander. Auch die EU-Kommission reagierte. Ihre Präsidentin Ursula von der Leyen erklärte, dass gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden könnte. An den EU-Politiker Sven Giegold von den Grünen schrieb sie, das letzte Wort zum EU-Recht hat immer der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, sonst niemand. Eigentlich versucht man, die Rivalität zwischen europäischer Gerichtsbarkeit und nationalen Verfassungsgerichten im sogenannten Kooperationsverbund zu meistern. Dieser Dialog scheint gestört. Politische wie rechtliche Schäden zu vermeiden, zählt EU-weit zu den großen Herausforderungen, auch für die Karlsruher Verfassungshüter. Bernd Wolf, ARD-Rechtsredaktion.
Und er, der Kollege, der für den Europäischen Gerichtshof genauso zuständig ist wie das Bundesverfassungsgericht, hat uns gerade erläutert, wie unterschiedlich diese beiden Gerichte geurteilt haben in Sachen Europäische Zentralbank und Anleihekäufe. Professor Christoph Schaller ist Professor für Rechtswissenschaften und Europarecht an der Frankfurt School of Finance and Management. Guten Abend.
Guten Abend.
Dass Gerichte zu unterschiedlichen Urteilen kommen, das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Allerdings sind innerhalb eines Staates die jeweils zuständigen Gerichte in einer Hierarchie angeordnet und es ist klar, welches Gericht dann jeweils die untere und welches die obere Instanz ist. Und die oberste Instanz ist dann eben zugleich auch die letzte. Aber im Verhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof scheint es zumindest Unklarheiten bezüglich der Hierarchie zu geben. Was meinen Sie denn? Welches Gericht hat hier den Vorrang?
Also ich glaube, da ist der EU-Vertrag ziemlich eindeutig. Es ist der Europäische Gerichtshof und daran kann man auch nicht rütteln. Das ist auch der Grund, warum das Bundesverfassungsgericht zu einer aus dem angloamerikanischen Rechtsraum, sage ich mal, gehörenden Konstruktion greifen musste, nämlich zu ultra vires, also letztendlich jenseits der Gewalten. Das ist halt eine Lehre, die dafür geschaffen ist, dass etwa die Bundesagentur für Arbeit nicht plötzlich anfängt, Waffen zu beschaffen, weil es außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs ist, ist aber etwas, was im Verhältnis zwischen einem nationalen Verfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof, der das Europäische Verfassungsgericht ist, nicht passt.
Nun bräuchte man ja über den Vorrang gar nicht zu streiten, wenn nicht die beiden Gerichte eben doch inhaltlich unterschiedliche Urteile gefällt hätten. Sind denn EuGH auf der einen und Bundesverfassungsgericht auf der anderen Seite an unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe gebunden? Gibt es so etwas wie einen Widerspruch zwischen EU-Recht und deutschem Recht?
Nein, den gibt es nicht. Allerdings gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, und um den geht es ja im Kern, zu interpretieren. Aber das zeigen ja auch die ganz unterschiedlichen Urteile, die wir zu Corona-Maßnahmen hier in Deutschland hatten. Auch diese, etwa die 800-Quadratmeter-Regelung, wurde am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gemessen. Und da kamen Gerichte in den Bundesländern zu vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen. Das heißt, wir haben ja eine unterschiedliche Interpretation eines unbestimmten Rechtsbegriffs. Und dass man daraus einen europäischen Verfassungsstreit machen konnte und getan hat, das halte ich immer noch für einen großen Fehler.
Täuscht eigentlich der Eindruck, dass EU-Rechtsprechung und deutsche Rechtsprechung gerade auf wirtschafts- und finanzpolitischem Gebiet immer häufig in Konflikt miteinander geraten, häufiger als auf anderen Gebieten?
Ich glaube, das kann man nicht sagen. Es geht hier halt vor allem um die Unabhängigkeit der Zentralbank. Und der Europäische Gerichtshof hat in dem Vorabentscheidungsverfahren dem Ermessen der Europäischen Zentralbank einen sehr großen Spielraum eingeräumt. Nebenbei genauso, wie wir es früher bei der Bundesbank getan haben. Keiner wäre auf die Idee gekommen, Bundesbankmaßnahmen in dieser Art und Weise zu überprüfen. Aber der Bundesverfassungsgericht sieht das eben bei der EZB anders, obwohl die EZB selbst auf deutschen Wunsch eben unabhängig ausgestaltet wurde. Sie soll eine unabhängige Geldpolitik betreiben. Das war der deutsche Wunsch. Und jetzt versucht das Bundesverfassungsgericht, das massiv einzuschränken. Eigentlich, sage ich mal, kaum nachvollziehbar.
In Sachen Anleihekäufe der EZB nehmen beide Gerichte, der EuGH und das Bundesverfassungsgericht, jeweils für sich in Anspruch, das letzte Wort zu haben. Welche Instanz kann und soll denn nun entscheiden, welches der beiden Gerichte recht bekommt?
Naja, ich meine, diese Entscheidung ist jetzt gefallen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, ich bin die Instanz, die für die deutschen Organe entscheidet. Und der Europäische Gerichtshof sagt, ich entscheide für die europäischen Institutionen, also für die EZB, Kommission und so weiter. Und in dieser Zwickmühle steckt jetzt die Bundesregierung und die Bundesbank, weil die müssen sich entscheiden, welche Anordnung muss ich folgen. Es kann natürlich sein, dass wenn in 3 Monaten, und dies ist ja die Frist, die gesetzt wurde, eben eine ausreichende Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die EZB nicht vorliegt, und ich würde ja auch nicht raten, die zu machen, dass dann wieder die gleichen Kläger, das ist immer so eine ganz interessante Kombination von verschiedenen Klägern aus unterschiedlichsten Ecken, auch politisch, dass die dann eine einstweilige Anordnung beantragen werden. Und dann wird es wirklich kritisch.
Sehen Sie denn irgendwelche Möglichkeiten, die Zuständigkeit von nationalen und übernationalen Gerichten in der EU eindeutiger zu regeln, als das bisher der Fall ist, damit eben Bundesregierung oder Bundesbank nicht in so eine Zwickmühle geraten, wie Sie das gerade genannt haben?
Naja, man muss ja klar sagen, es ist ja eindeutig geregelt. Und vielleicht war es ein Fehler, dass der Europäische Gerichtshof überhaupt die Vorlage aus Deutschland angenommen hat. Denn viele Mitgliedstaaten haben in dem Verfahren argumentiert, ganz besonders vehement Italien, aber auch ganz viele andere, dass diese Vorentscheidung überhaupt oder Vorabentscheidung gar nicht zulässig gewesen wäre, weil eben sich das Bundesverfassungsgericht das letzte Wort vorbehalten hat. Also gesagt hat, selbst wenn der EuGH eine Auslegung findet, dann behalten wir uns vor, diese nicht zu akzeptieren, wie sie es jetzt getan haben. Natürlich könnte man die Verträge noch einmal ändern und könnte eindeutig reinschreiben, dass die nationalen Verfassungsgerichte das zu beachten haben. Aber im Kern steht das schon drin, und zwar auf deutschem Mund.
Nicht nur der EuGH hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts moniert, sondern auch Ursula von der Leyen, die aus Deutschland kommende Präsidentin der EU-Kommission, hat erklärt, dass gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden könnte. Gegen wen denn genau? Gegen das Bundesverfassungsgericht?
Ja, das ist natürlich die, sage ich mal, Problematik daran. Gegen wen sollte man vorgehen? Man könnte natürlich vorgehen gegen die Bundesbank, wenn die Bundesbank oder auch die Bundesregierung sich an diese Anordnung halten würde. Weil wenn die Bundesbank sich zum Beispiel nicht mehr an Anleihenkäufen beteiligen würde, wäre es ein klarer Verstoß gegen europäisches Recht und dagegen könnte man vorgehen. Aber das würde die Zwickmühle ja vergrößern. Es gäbe dann ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass sie teilnehmen muss. Es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass sie nicht teilnehmen darf. Das ist wirklich dann eine schwer aufzulösende Konfliktsituation. Ich glaube, der Konflikt muss anders aufgelöst werden. Letztendlich muss man eine Lösung finden, wie diese Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgen kann, ohne dass sie von der EZB quasi als Befolgung des Urteils interpretiert werden kann. Da sind ja auch eine Reihe von kreativen Vorschlägen im Raum. Etwa eine Anfrage des Europäischen Parlaments, das hat der EVP-Abgeordnete Sven Simon ins Gespräch gebracht, oder aber, dass diese Verhältnismäßigkeitsprüfung gar nicht von der EZB, sondern von der Bundesbank durchgeführt wird. Ein kluger Vorschlag, wie ich finde, weil die EZB ja, das wissen eigentlich wenige, unglaublich viele Informationen zu den Hintergründen ihrer Geldpolitik veröffentlicht. Da kann man auf der Website wirklich ganz viel finden und auf dieser Grundlage ist eine Verhältnismäßigkeitsprüfung problemlos möglich.
So könnte man möglicherweise die Kuh in diesem Fall vom Eis bringen, aber der EuGH hat ja auch sehr grundsätzlich gesagt, wenn seine Urteile, die Urteile des EuGH für nationale Gerichte nicht bindend wären, dann geriete die Rechtsordnung der EU durcheinander. Sehen Sie das auch so?
Ja, unbedingt. Stellen Sie sich vor, wir haben ja Situationen wie etwa in Polen, wo sehr stark um das Rechtsstaatsprinzip gerungen wird, wo auch die Unabhängigkeit der Richter teilweise in Gefahr gesehen wird. Und wenn jetzt ein polnisches Verfassungsgericht zu der Auffassung kommt, dass ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs etwa zu einer Rechtsstaatsthematik auch ein ultra vires Akt ist, wird er einfach in Polen nicht angewandt und darf die gleiche Idee, kann dann ein Verfassungsgericht etwa in Athen kommen, im Hinblick auf Auflagen der EZB oder ein Verfassungsgericht auf Malta. Also wir hätten plötzlich die Situation, dass alle Entscheidungen europäischer Institutionen durch 27 Verfassungsgerichte nochmal überprüft werden müssen. Wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, weiß man, es ist einfach falsch, was hier geschehen ist.
Wir werden uns das im Laufe der Sendung selbstverständlich noch genauer durch den Kopf gehen lassen. Erst einmal vielen Dank an Professor Christoph Schadders, Professor für Rechtswissenschaften und Europarecht an der Frankfurt School of Finance and Management. Vielen Dank. Karlsruhe statt Luxemburg, wenn das EU-Recht an Grenzen stößt. Der Tag in HR2 Kultur. Versetzen wir uns jetzt noch einmal in die Welt des Nasreddin Hodja im südwestlichen Anatolien des 13. und 14. Jahrhunderts. Ob es den Nasreddin Hodja wirklich gegeben hat, ist unbekannt, aber bekannt sind jede Menge Anekdoten über ihn. Auch über ihn als Kadi, als Richter und darüber, wie er auch die vertragtesten Fälle nicht unentschieden gelassen hat.
Als der Hodja Kadi war, kamen zwei Leute zu ihm und der eine sagte, »Der da hat mich ins Ohr gebissen.« »Ich war es nicht«, sagte der andere, »er hat sich selber ins Ohr gebissen.« Der Hodja sagte, »entfernt euch auf eine Weile, dann werde ich euch meine Entscheidung mitteilen.« Sie gingen weg und er schloss sich augenblicklich ein und stellte allerhand Bemühungen an, sein Ohr zu erreichen und sich zu beißen. Seine Versuche endigten damit, dass er auf den Rücken fiel und sich den Kopf ein wenig verletzte. Er umwickelte ihn mit einem Stück Tuch und setzte sich wieder auf seinen Platz. Die beiden Gegner kamen wieder vor ihn und nahmen ihren Streit von Neuem auf. Nun sagte der Hodja, »Wisset, man kann sich nicht nur selber ins Ohr beißen, sondern sogar dabei fallen und sich den Kopf verletzen.«
Vor allem, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Es gibt noch mehr Prozesse, denen der Nasreddin Hodja angeblich vorgesessen hat und einen haben wir später noch für Sie. Jetzt gehen wir erst einmal zu den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die sich heute mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auseinandergesetzt haben, dem Urteil über die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank und über die Billigung dieser Anleihekäufe durch den Europäischen Gerichtshof. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Franka Wels hat diese Debatte für uns beobachtet, eine Debatte, die von der größten Oppositionsfraktion beantragt worden war, die ja traditionell den Vorsitz im Haushaltsausschuss des Bundestages besetzen darf.
Die AfD will ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Maßnahmen, die die Europäische Zentralbank vor Jahren im Kampf gegen die Finanzkrise aufgelegt hat, nutzen, um ein aktuelles EZB-Programm gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise in Europa zu kippen. Die Partei will nämlich, dass das Parlament die Bundesbank auffordert, aus dem Pandemie-Notfall-Anleihekaufprogramm PEP auszusteigen. Das hat die EZB aufgelegt als eine Art Puffer gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise in Europa und um die Preise stabil zu halten, eine ihrer Kernaufgaben. Nicht zu verwechseln mit dem milliardenschweren Anleihekaufprogramm der EZB als Reaktion auf die Finanzkrise. Und es war dieses Programm, das das Bundesverfassungsgericht für teilweise verfassungswidrig erklärt hat. Und zwar, weil es bezweifelt, dass die Maßnahme wirklich verhältnismäßig ist. Das müsse die EZB besser begründen. Hier wollte die AfD nun ansetzen mit Blick auf das Corona-Notfallprogramm der Europäischen Zentralbank, denn, so der Abgeordnete Peter Böhringer, er ist Vorsitzender des Haushaltsausschusses.
Wenn wir nun wiederum Jahre warten, bis schließlich das sichere Urteil des BVG zur Verfassungswidrigkeit von PEP kommen wird, dann wird Deutschland ein hoher Billionenschaden entstanden sein.
Deshalb soll die Bundesbank nach dem Willen der AfD-Fraktion die Notbremse ziehen. Der CDU-Haushaltspolitiker Eckhard Rehberg widersprach vehement. Das könne man so aus dem Karlsruher Urteil nicht ableiten. Das sage nämlich lediglich,
dass wir darauf hinwirken sollen, dass die Verhältnismäßigkeit der EZB deutlicher dargelegt wird. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Und das könne der Bundestag tun, wenn er die Möglichkeit hätte, die vielen Informationen auch einsehen zu können, die die Europäische Zentralbank ohnehin an das Europaparlament weiterleite. Auch die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Paus, verstand das Karlsruher Urteil als Auftrag an den Bundestag für eine Verhältnismäßigkeitsprüfung der EZB-Maßnahmen.
Also ein Verhältnis setzen zwischen geldpolitischen Maßnahmen einerseits und ihren Wirkungen auf die Wirtschafts- und Fiskalpolitik andererseits.
Paus warf der AfD außerdem vor, sie verbreite gezielt Falschinformationen. Da sich das Bundesverfassungsgericht mit seiner Rechtsprechung gegen den Europäischen Gerichtshof gestellt hat, sei die vorrangige Aufgabe des Bundestags nun, zwischen der nationalen und der europäischen Ebene zu deeskalieren. Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Florian Tonka, wies darauf hin, Karlsruhe wolle die EZB gar nicht kontrollieren und habe gesagt,
am allerbesten wäre es, wenn das Mandat und die Einhaltung der Grenzen des Mandats der EZB durch den Europäischen Gerichtshof und gerade nicht durch nationale Gerichte kontrolliert werden. Das Bundesverfassungsgericht möchte diese Rolle gar nicht, sagt aber natürlich, bevor überhaupt niemand kontrolliert, machen wir es, aber besser wäre es, wenn der EuGH es machen würde. Und genau das ist auch der richtige Weg.
Union, SPD, FDP und Grüne also ungewohnt geeint oder zumindest komplementär in ihren Ideen, wie am besten mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts umzugehen ist. Fraktionsübergreifende Einigkeit übrigens auch in einem anderen Punkt mit Blick auf den AfD-Antrag. Sonja Steffen, sie ist die Justiziarin der SPD-Fraktion.
Die Bundesbank ist unabhängig. Weisungen durch den Bundestag sind verfassungsrechtlich unzulässig. Der Antrag fordert etwas verfassungsrechtlich Unmögliches.
Wie so oft zuletzt waren aus ursprünglich einer Debatte zwei geworden. Eine über Inhalte und eine, die viel über das Verhältnis der anderen Parteien zur AfD aussagt.
Soweit unsere Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz über die heutige Bundestagsdebatte zu den Anleihekäufen der EZB, zu den unterschiedlichen Urteilen, die der Europäische Gerichtshof und das Bundesverfassungsgericht darüber gefällt haben und zu möglichen oder auch womöglich verfassungsrechtlich unmöglichen politischen Konsequenzen daraus. Ein Gedanke darin, wir haben es gehört, galt der wichtigen Frage, ob eine europäische Institution wie die EZB nicht eher durch europäische als durch nationale Gerichte kontrolliert werden sollte. Ein Gedanke, der allerdings nicht so selbstverständlich ist, wie er vielleicht klingt. Denn das Bundesverfassungsgericht bestreitet, dass der Europäische Gerichtshof ohne jede Ausnahme das für alle Mitgliedstaaten verbindliche letzte Wort habe. Darauf hat dieser Tage Professor Heinrich August Winkler hingewiesen, emeritierter Professor für neueste Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Guten Abend, Herr Professor Winkler.
Guten Abend, Herr Klapp.
Sie sagen, das Bundesverfassungsgericht habe dem EuGH eine Grenze gesetzt. Gemeinschaftsrecht dürfe nicht den Grundprinzipien der Demokratie widersprechen, insbesondere nicht dem Prinzip der demokratischen Legitimation aller staatlichen Gewalt. Und unmittelbar demokratisch legitimiert, sagen Sie, seien nur die Mitgliedstaaten der EU, nicht aber die EU selbst. Warum?
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union kennen alle das allgemeine, freie, geheime, direkte und gleiche Wahlrecht. Das erst macht sie zu Demokratien. Auf europäischer Ebene ist das gleiche Wahlrecht kaum durchsetzbar. Das Europäische Parlament wird gewählt nach den Grundsätzen der allgemeinen, direkten, geheimen und freien Wahl. Aber gleich kann das Wahlrecht nicht sein. Denn wenn es wirklich gleich wäre und das Parlament arbeitsfähig sein sollte, dann wären die kleineren Staaten, also etwa Malta oder Zypern oder Luxemburg, in diesem Europäischen Parlament gar nicht vertreten. Oder dieses Parlament würde 6.000 Abgeordnete umfassen. Es wäre dann nicht arbeitsfähig. Also haben die Staats- und Regierungschefs schon 1976, als sie die Direktwahl des Straßburger Parlaments beschlossen, gesagt, dann bekommen die kleinen Staaten einen größeren Stimmenanteil als die Großen. Und solange dieses Parlament begrenzte Rechte hat, ist das völlig vertretbar. Nur eine demokratische Kontrolle kann durch das Straßburger Parlament allein nicht ausgeübt werden. Die Mitgliedstaaten sind nach wie vor die Herren der Verträge. Sie sind unter bestimmten Bedingungen der Europäischen Union beigetreten, das heißt dem Vertragswerk von Maastricht zum Beispiel und dem Vertragswerk von Lissabon. Und zu diesen Bedingungen gehört in der Tat, dass die Grundprinzipien der Demokratie gewahrt werden. In der Bundesrepublik heißt das auch das volle parlamentarische Haushaltsbewilligungsrecht. Darauf beharrt das Bundesverfassungsgericht seit langem, seit seinem Maastricht-Urteil von 1993.
Könnte aber vielleicht diese Ungleichheit der Wahl des Europäischen Parlaments in Kauf genommen werden, wenn ich an die Präsidentschaftswahl in den USA erinnere. Die folgt ja auch nicht dem Grundsatz einer gleichen Wahl. Da ist es ja zum Beispiel wichtiger, in möglichst vielen Bundesstaaten die Mehrheit zu gewinnen und nicht landesweit. Könnte man das nicht in Kauf nehmen und sagen, trotzdem hat das Europäische Parlament eben genauso wie die nationalen Parlamente auch die gleiche Legitimität?
Nein, in den USA wird in der Tat durch das sehr unterschiedliche Wahlrecht in den Einzelstaaten das Prinzip der Gleichheit verzerrt, aber nicht so dramatisch, dass wie im Falle der Europäischen Union in einem Lande die Stimmen eines Bürgers oder einer Bürgerin etwa von Malta 10-mal so viel Gewicht hat wie in Deutschland oder Frankreich, dann darf man nicht von einer demokratischen Wahl reden. Und die Europäer haben wirklich keinen Anlass, die Fehler bei der amerikanischen Wahlrechtsgestaltung zu imitieren. Die Amerikaner ächzen über diese Verzerrung und die Demokraten streben nach einer Änderung, die allerdings schwer durchsetzbar sein wird. Nein, insofern kann Amerika für uns kein Beispiel sein.
Was ist die Europäische Union denn eigentlich für ein Gebilde? Ist das eine Art Parallelwelt zu den nationalen Welten der Mitgliedstaaten?
Die Europäische Union ist ein Staatenverbund. Das ist ein Zwischending zwischen Bundesstaat und Staatenbund. Eine Union, ein Staatenvereinigungstyp besonderer Art. Und da hilft keine perfekte juristische Formel. Mit dieser Widersprüchlichkeit, mit dieser Ambivalenz lebt die EU, seit es sie gibt und vor allem seit sie Schritte in Richtung einer stärkeren Integration unternommen hat mit dem Maastricht-Vertrag, der 1993 in Kraft trat.
Nun haben sich ja diese EU-Staaten in ihrem Staatenverbund, wie sie es nennen, ja darauf verständigt, einen europäischen Gerichtshof zu schaffen. Sonst gäbe es ihn nicht, wenn sich die Staaten nicht darauf verständigt hätten. Nur welchen Sinn hätte es denn, einen Gerichtshof zu schaffen, wenn seine Urteile nicht bindend wären für die, die ihn geschaffen haben?
Die Urteile sind bindend, auch nach Meinung des Bundesverfassungsgerichts, solange sich der Europäische Gerichtshof an die vertraglichen Grundlagen der EU bindet. Wenn er aber seine Rechte überstrapaziert, wenn er über diese Grundbedingungen hinaus schreitet und sich Urteile auch da anmaßt, wo sie ihm aufgrund der vertraglichen Grundlagen der EU nicht zustehen, dann entsteht ein Problem und die Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten müssen darüber wachen, dass die Vertragsgrundlagen der EU gewahrt werden. Der Europäische Gerichtshof hat sich zu keinem Zeitpunkt auf europäische Verträge berufen können, als er den Grundsatz Unionsrecht geht vor dem Recht der Einzelstaaten und zwar auch vor dem Verfassungsrecht in den 60er Jahren bereits propagiert hat. Hier ist die Rechtsprechung des EuGH selbst zur Grundlage dieser expansiven Interpretation der Kompetenzen geworden. Die europäischen Verträge, auch noch der Vertrag von Lissabon von 2009, gestehen dem Europäischen Gerichtshof in der Tat eine Kompetenzüberlegenheit vor, soweit es um die Interpretation von Recht der Europäischen Union geht. Aber dieses Recht muss gewahrt werden, und wo das Bundesverfassungsgericht jetzt erstmal zu dem Standpunkt gelangt ist, hier hat der EuGH seine Rechte überstrapaziert, er hat Vertragsgrundlagen verletzt, muss er widersprechen.
Professor Heinrich August Winkler, emeritierter Professor für Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank. Karlsruhe statt Luxemburg, wenn das EU-Recht an Grenzen stößt, der Tag in HR2 Kultur. Indem das Bundesverfassungsgericht in Sachen Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dem EuGH in Luxemburg, widerspreche, untergrabe es die Autorität des EuGH. Das hat die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen gesagt. Und bevor wir uns gleich mit den politischen Folgen dieses mutmaßlichen oder tatsächlichen Autoritätsverlusts beschäftigen, lassen wir uns zunächst mal erzählen, wie weit es eigentlich mit der richterlichen Autorität des Nasreddin Hodja her war, jenes eulenspiegelhaften geistlichen Lehrers, der angeblich während des 13., 14. Jahrhunderts im südwestlichen Anatolien gelebt haben soll und von dem unzählige Anekdoten handeln, wie zum Beispiel diese.
Zwei Männer erschienen vor dem Hodja und der eine sagte: »Ich habe dem da Geld gegeben und er gibt es mir nicht zurück.« Der Hodja sagte: »Warum bezahlst du ihn nicht?« Der Gefragte antwortete: »Der Grund ist, dass ich kein Geld habe.« Der Gläubige sagte: »Soll ich mich mit solchen Gründen bezahlen lassen, Effendi? Mach ihm doch ein bisschen Angst, ich bitte dich.« Sofort hielt der Hodja je einen Finger an seine Augen und einen an den Mund und schrie: »Wow!« wie man tut, wenn man die kleinen Kinder schrecken will. »Und jetzt? Gib ihm sein Geld.«
Wie beeindruckt der Verurteilte von diesem richterlichen Autoritätsausbruch war, das ist leider nicht überliefert. Kommen wir zurück zur Kritik des Bundesverfassungsgerichts am Spruch des Europäischen Gerichtshofs zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank. Viele Beobachter haben ja schon darauf hingewiesen, dass einige Regierungen in der EU, zum Beispiel die von Polen und Ungarn, diese Kritik des Bundesverfassungsgerichts am EuGH schon als Präzedenzfall anführen und mit Verweis auf Deutschland sagen, was der EuGH sagt, das braucht uns also auch nicht zu interessieren. Dementsprechend könnte der Titel unserer heutigen Sendung auch heißen »Warschau statt Luxemburg, wo das EU-Recht an Grenzen stößt«. Und aus Warschau berichtet jetzt unser Korrespondent Jan Palukat.
Immer wieder hat die polnische Regierung, wenn auch zähneknirschend, Urteile des Europäischen Gerichtshofs akzeptiert. Das war so, als die Luxemburger die Fellarbeiten im östlichen Urwald Białowieża für unvereinbar mit EU-Recht erklärten. Und das war auch immer der Fall, wenn der EuGH Teile der Justizreform zu Fall brachte, etwa die geplante Verabschiedung unbotmäßiger Richter in den vorzeitigen Ruhestand. Die jüngste Anordnung aus Brüssel aber, wonach eine umstrittene Disziplinarkammer zur Richterbestrafung ihre Tätigkeit bis auf Weiteres einstellen muss, kommentierte Premier Mateusz Morawiecki so: Die Reform der Justiz liegt im ausschließlichen Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten. Wir werden an das Verfassungsgericht, das die höchste Entscheidungsinstanz ist, die Frage richten, inwieweit eine Institution wie der EuGH die einstweilige Anordnung, die uns heute erreicht hat, treffen kann. Das aber war noch vor dem Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts, das einen Entscheid des Europäischen Gerichtshofs verwarf. Dieser Beschluss hat in Polen hohe Wellen geschlagen. Die unter der PiS-Regierung in ihr Amt gekommene Präsidentin des polnischen Verfassungsgerichts kommentierte, der Karlsruher Spruch zeige, dass die Mitgliedstaaten das letzte Wort hätten. Sebastian Kaleta, ein Vize-Justizminister, meinte: Die Deutschen verteidigen ihre Souveränität. Das deutsche Verfassungsgericht hat klargestellt, dass die EU so viel darf, wie ihr die Mitgliedstaaten zubilligen. Das hat eine enorme Bedeutung für den Streit zwischen Polen und der EU-Kommission im Zusammenhang mit der Justizreform. Auch das polnische Verfassungsgericht hatte in mehreren Urteilen die Justizreformen gestützt und ein wichtiges Grundsatzurteil des EuGH in der Frage der Justizreform für verfassungswidrig erklärt. Zwar lassen sich beide, das polnische Verfassungstribunal und das deutsche Bundesverfassungsgericht, kaum vergleichen. Das polnische Gericht, gleich nach dem Wahlsieg der PiS-Partei regelwidrig umgebaut, gilt heute als befangen. Und doch hat die polnische Regierung nun ein neues Argument im Dauerstreit um den Justizumbau, der zuletzt eben vor allem juristisch ausgebremst worden war, nachdem die politischen Instrumente kaum mehr Wirkung zeigten. Mit der neuen EU-Kommission hat sich der alte Streit um den polnischen Rechtsstaat nach einer Phase warmer Worte neu entzündet. Die Kommissarin für Justiz will die Auszahlung von EU-Mitteln künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards knüpfen. Polen und Ungarn sind dagegen. Der polnische Ombudsmann für Bürgerrechte warnt seine Landsleute. Es stellt sich jetzt nicht nur die Frage, wie es weitergeht mit unserer EU-Mitgliedschaft, sondern auch, ob wir imstande sein werden, mit den Konsequenzen der Corona-Pandemie fertig zu werden. Wenn wir nämlich hören, dass sich Deutschland und Frankreich verständigt haben, gigantische Summen für die Krisenbewältigung bereitzustellen, aber auch diskutiert wird, die Nutzung der Fonds an die Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen, ist keine Frage, dass hier Ungarn und Polen gemeint sind. Auch mit dem Europäischen Parlament steht die polnische Führung über Kreuz, dessen PiS-kritische Mehrheit immer wieder scharfe Resolutionen zur Lage in Polen verabschiedet. Ein Fachausschuss etwa erklärte nun, die Justizreformen in Polen bewirkten eine schwere, dauerhafte und systemische Verletzung der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Und selbst die plötzliche Liebe im polnischen Regierungslager zum deutschen Bundesverfassungsgericht kühlte schnell wieder auf Normaltemperatur ab. Denn dessen scheidender Präsident erklärte in einem Interview, das polnische Verfassungsgericht sei nicht mehr ernst zu nehmen. Eine Attrappe.
Da werden also gleich mehrere Gerichte in Europa von jeweils anderer Seite und aus unterschiedlichen Gründen gescholten. Und das, obwohl doch gerade Gerichte dafür da sind, anderen die Leviten zu lesen. Professor Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Abteilung für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Guten Abend.
Guten Abend.
Ein politischer Meinungsstreit gehört ja zur Demokratie. Aber wie problematisch ist dieser juristische Streit zweier Gerichte, der Streit zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht um Zuständigkeiten? Wie problematisch ist dieser Streit für die Europäische Union?
Naja, er ist natürlich extrem problematisch, weil im Grunde ist natürlich ein juristischer Streit oder genauer ein Streit um die Bedeutung und die Zugriffsmöglichkeit von Gerichten letztlich ein politischer Streit, und zwar genau um die Frage, wer ist der Souverän? Wer kann dieses Gericht eigentlich einsetzen? Wie wird dieses Gericht zusammengesetzt? Ja, und wer kann zum Beispiel jetzt EU-Kommission mit Blick auf Polen in diese Gerichtsbarkeit hineinregieren? Und im Grunde ist das die Frage nach der Souveränität, wenn wir jetzt hier sehen, in vielerlei Fällen, die Sie gerade aufgeschlüsselt haben, dass wir eine Konfliktsituation zwischen konkurrierenden Gesetzgebungen haben.
Genau auf diesen Punkt ist ja auch der Historiker Heinrich August Winkler in unserer Sendung schon zu sprechen gekommen. Er sagt nun, dass die EU ihre demokratische Legitimation aus dem demokratischen Mandat der Mitgliedstaaten beziehe und nicht aus sich selbst heraus. Das heißt, da hat offensichtlich die Europäische Union als Ganzes nur eine begrenzte Souveränität, wenn überhaupt.
Naja, gar keine, ja. Also ich sage immer sehr gerne Kurt Tucholsky, alle Souveränität geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. Aber in der klassischen Staatslehre ist niemand anderes der Souverän als das Volk, also die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Und kurze Erinnerung, aber in dieser Hobbschen Staatslehre übertragen ja in einer fiktiven Akt der Übertragung die Bürger dem Staat ihre Souveränität. Aber am Ende sind die Bürger der Souverän. Das heißt, wenn Sie das so runterbrechen, ist weder der Nationalstaat, der heutige Bundesrepublik Frankreich, wie auch immer, noch die EU sind der Souverän, sondern wir, die europäischen Bürgerinnen und Bürger, entscheiden, wem wir gerade unsere Souveränität überantwortet haben. Ja, also wir, die wir hier sprechen, Sie und ich und die anderen haben das jetzt mal der Bundesrepublik Deutschland überantwortet. Aber das war ja schon mal anders in der Geschichte und es kann natürlich auch wieder anders sein in der Geschichte.
Also jetzt im Rahmen dieses Kompetenzstreits zwischen den Gerichten wird offensichtlich deutlich, dass die gemeinschaftlichen Institutionen der EU doch ein gewisses Autoritätsproblem haben. Daran knüpfen sich zwei Fragen. Zum einen wäre es wünschenswert, diese Institutionen zu stärken und zum anderen wäre es möglich, das zu tun. Fragen wir erstmal nach dem Wünschenswert. Wie sehen Sie es?
Naja, wünschenswert absolut. Also wenn Sie heute zum Beispiel Friedrich Merz im Deutschlandfunk gehört haben oder auch Herrn Olaf Scholz gelesen haben in seinem Interview in der Zeit, wir sprechen jetzt seit geraumer Zeit, also die Wissenschaft schon seit 10 Jahren, aber die Politik jetzt doch auch vermehrt vom sogenannten Hamiltonian Moment. Ja, also was der Verfassungsrichter Peter Huber zum Beispiel in der FAZ vor ein paar Tagen hatte, war ja genau die Sache, wo es jetzt in diesem Bundesverfassungsgericht Urteil drum gegangen ist. Das eine ist zu sagen, das, was wir jetzt machen sollten, ja, diese ganzen Rettungsfonds und so weiter sind untergegeben einer legitimatorischer Grundlage zumindest problematisch und deswegen ist es unverhältnismäßig, was die EZB gemacht hat. So, jetzt ist wünschenswert wahrscheinlich, dass wir sagen, wenn wir das jetzt machen wollen, also wir wollen Europa retten, diese ganzen Rescue Funds und so weiter machen, dann müssen wir auf die legitimatorischen Grundlagen neu schauen. Nichts anderes mahnt das Bundesverfassungsgericht ja an. Peter Huber hat in der FAZ geschrieben, eigentlich müsste die EU einen Staat gründen, wenn sie das legitimatorisch durchbringen wollte. Ja, und da ist jetzt die Frage, Frage. Das heißt, es ist gar nicht die Frage, was jetzt wünschenswert ist. Die Frage ist, wir sind wie in so einem Geburtskanal zwischen einer EU, die keine oder noch nicht die politische Autorität hat, und die Nationalstaaten, die in ganz vielen Dingen sie nicht mehr haben. Und deswegen streiten wir uns. Wir streiten uns gerade aktuell um Transferunion, ob vermeintlich die Deutschen für vermeintlich die Italiener etwas bezahlen. Aber die eigentliche Frage ist, könnten wir eine Struktur schaffen, in der wir gemeinsam über unser Geld entscheiden? Das ist die Frage.
Das ist aber eine Frage, auf die viele, zumindest einige Mitgliedstaaten in der EU, wir haben ja eben das Beispiel Polen gehört, wahrscheinlich mit Nein antworten würden. Denn Sie betonen ja, eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten in der EU betonen ja gerade die Kompetenzen, die sie als Nationalstaaten haben und behalten wollen.
Ja, aber das ist eben genau das Problem, dass wir immer nur von den Nationalstaaten reden, während wenn wir die Frage nach der Souveränität stellen, kommen wir am Ende bei den Bürgerinnen und Bürgern Europas an. Wir sind ja seit Maastrichter Vertrag eine Staatenunion und eine Bürgerunion. Wir reden immer nur von Nationalstaaten. Das ist in der aktuellen Situation auch so. Man könnte auch fast sagen, leider so, dass am Ende immer der Europäische Rat entscheidet und dann eben auch Veto-Positionen sich durchsetzen können. Jetzt zum Beispiel diese sogenannten sparsamen Vier. Aber anders formuliert, ja, wer sind denn heute die Österreicher? Oder wer sind denn heute die Deutschen? Wenn wir heute in Deutschland eine Situation haben, wo ein Teil der deutschen Bevölkerung zum Beispiel für Corona oder Eurobonds ist oder für diese Rettungsschirme und ein anderer Teil ist dagegen, dann können Sie ja nicht sagen, es sind die Deutschen. Genauso wenig können Sie das sagen für die Italiener. 50% der Italiener wollen gerade raus aus der EU, die anderen wollen drinbleiben. Wer sind denn da die Italiener? Und das verweist darauf, dass diese Frage, die wir immer auch sehen in Ihren Formulierungen oder die meist, der ganze Diskurs läuft immer nur darauf hinaus, die Nationalstaaten hätten da was zu entscheiden. Aber mein Punkt ist, wenn wir Europa nach vorne denken wollen, müssen wir Souveränität wieder von den Bürgerinnen und Bürgern her denken. Sie sind der Souverän und wir könnten ja sagen, wir verhandeln das in einem neu aufgestellten Europäischen Parlament, eine Person, eine Stimme, und dann kämen wir zu anderen Ergebnissen.
Dann müsste man aber wahrscheinlich die Grundlagen völlig neu schaffen, denn es sind ja gerade Regierungen von Nationalstaaten gewesen, die die Europäische Union gegründet haben, beziehungsweise die auch dann letztlich ihre Staaten dann in die Europäische Union hineingeführt haben, wenn sie später kamen.
Das müsste man in der Tat tun. Und deswegen habe ich eben das Interview von Peter Huber in der FAZ zitiert, wo er genau das sagt. Eigentlich müsste man einen europäischen Staat gründen. Ob wir das tun können, ist eine ganz andere Frage. Aber dass wir gerade an einem Punkt sind, auch Olaf Scholz, der in der Zeit ja gesagt hat, so wie die EU ist, kann sie nicht bleiben. Also wir kommen wirklich an ganz sozusagen haarige, verfassungsmäßige, so hat unser Interview begonnen. Ja, wer ist jetzt hier eigentlich die Gerichtsbarkeit? Wer kann darüber entscheiden? Und Tatsache ist, wir treffen alle nasenlang jetzt Entscheidungen für alle Bürgerinnen und Bürger Europas. Wir verteilen Geld über ganz Europa. Aber natürlich hat die Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland, als da ist das Bundesverfassungsgericht, seine Zuständigkeit nur für das deutsche Staatsterritorium. Ja? Und dieses Spannungsverhältnis zwischen Dingen, die alle Bürgerinnen und Bürger Europas berühren, wo dann aber Gerichtsbarkeiten, in diesem Fall hier unser Interview, das Bundesverfassungsgericht, nur einen deutschen Tatbestand aufgreift, das ist das sogenannte Demokratiedefizit. Ja? Und deswegen ist halt die Frage am Ende, ist sie ganz einfach, wer entscheidet. Und solange die EU diese Frage nicht entschieden hat, wer entscheidet eigentlich in der Europäischen Union? Wir haben diese Frage nicht entschieden, sonst würden wir nicht so streiten. Wir haben sie jedenfalls nicht entschieden im Sinne einer Souveränität zugunsten Europas. Und das ist das Problem, an dem wir seit langem herumwerkeln. Und es wäre wünschenswert, dass wir mal aus dem Geburtskanal herauskommen.
Entscheiden müsste ja dann aber zunächst mal diejenigen, die auch die Entscheidungsbefugnis haben, die Parlamente zum Beispiel, in denen es Mehrheiten gibt, die sich ja jetzt nur alle 4 Jahre mal ändern können. Sehen Sie da überhaupt Anhaltspunkte, dass das, was Sie da gerade entworfen haben, Wirklichkeit werden kann in der jetzigen Situation?
Also in der Wissenschaft, in der Politikwissenschaft sehe ich ganz viele Anhaltspunkte dafür. Wir sind gerade mitten in ganz vielen Forschungsprojekten, wo es über die sogenannte Politisierung der europäischen Bürgerschaft geht. Es wird lange, gibt es schon Vorschläge, wie man auch das Europäische Parlament mit nationalen Parlamenten fusionieren kann. Das ist übrigens auch schon eine Klausel, die ist auch schon angelegt im Lissabonner Vertrag. Aber dass wir strukturell das europäische System umstellen müssen, weg von einem Rat, wo sozusagen Regierungschefs immer national aggregiert für ihr eigenes Land mehr entscheiden als für Europa oder eben ein Veto einlegen. Das ist, glaube ich, mal gegeben. Und nochmal zurück zum Maastrichter Vertrag, Ever Closer Union. Das haben ja die meisten Leute vergessen, 1992. Aber es war eine Staatenunion und eine Bürgerunion. Hartmut Kelbel, der Berliner Sozialhistoriker, hat letztens ein Buch geschrieben, kann ich nur empfehlen, Die verkannten Bürger, eine andere Geschichte der europäischen Integration. Da macht er genau den Punkt, die einzigen, die sozusagen die vergessenen Politiker, politischen Subjekte sind, ja, sind die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Also müssen wir darüber nachdenken, wie können wir das System parlamentarisieren und demokratisieren und herauskommen vor allen Dingen aus einem Diskurs, wo es immer nur darum geht, als ob da irgendwelche Staaten irgendwas entscheiden und als ob wir, Sie und die Hörerinnen nicht sozusagen die politischen Subjekte dieser Staaten wären.
Professor Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Abteilung für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Vielen Dank. Karlsruhe, Stadt Luxemburg, wenn das EU-Recht an Grenzen stößt. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.